ARD.
Flüchtlingsunterkünfte in Westmecklenburg. Dieses Thema, das erinnert mich ja so ein bisschen an und täglich grüßt das Murmeltier. Denn in den letzten 12 Monaten, da hat sich vieles wiederholt. Landkreise kündigen neue Unterkünfte an. Dann gibt's ordentlich Bürgerproteste. Ja, und am Ende setzen sich dann trotzdem die Behörden durch. Mein Name ist Mirja Freie und hier ist MV im Fokus. Darüber spricht Mecklenburg-Vorpommern. Hört und abonniert uns zum Beispiel in der App der ARD Audiothek. Wenn ihr uns jetzt gerade zum ersten Mal hört, dann könnt ihr euch auf eine runde halbe Stunde Talk zu einem besonders relevanten Thema aus Mecklenburg-Vorpommern freuen. Wie immer bestens recherchiert, diesmal von unserer Reporterin Katrin Glüsenkamp aus dem Mecklenburg-Studio Schwerin. Hi Katrin.
Hallo und vielen Dank, dass ich dabei sein darf und ich hoffe, ich kann ein bisschen Licht in die offenen Fragen bringen.
Ja, das hoffe ich, da gehe ich aber auch ganz stark von aus. Wir gucken jetzt einfach mal, dass wir dieses wirklich schwierige Thema, was uns ja in den letzten Jahren immer wieder bewegt hat, was für Aufregung und Diskussionen gesorgt hat, wir wollen uns das mal ein bisschen, ich sag mal, nüchterner anschauen und wollen uns über die Flüchtlingsunterkünfte in Westmecklenburg unterhalten. Katrin, jetzt vielleicht als erstes mal dein persönlicher Zugang. Wie bist du zu diesem Thema gekommen?
Also privat muss ich sagen, beschäftige ich mich damit schon eine ganze Weile. Ich selbst wohne nämlich in der Nähe von Upal, also so 15 Minuten entfernt und davor habe ich in Wismar gewohnt und das Thema ist mir schon immer mal irgendwie begegnet. Und jetzt aus der beruflichen Perspektive kam es auch vermehrt auf mich zu. Ich war in den letzten Monaten immer wieder auf diversen Bürgerversammlungen, bei denen es um geplante Flüchtlingsunterkünfte ging. Das hat natürlich irgendwie auch mein Interesse geweckt, weil man da ja mitkriegt, was da so geplant wird und wie vielleicht auch die Stimmung ist. Mhm. Und hier im Mecklenburg-Studio Schwerin haben wir jeden Monat ein eigenes Top-Thema, bei dem wir entweder alleine oder als Team in ein Thema richtig tief eintauchen. Und im November jetzt ist es eben das Thema Flüchtlingsunterkünfte, was super passt, weil ich mich sowohl privat als auch beruflich damit beschäftige.
Ja, spannend. Ja, Upal, das hatten wir hier auch schon als Thema. Da gibt es eine schöne Folge, die verlinke ich euch natürlich auch gerne in unseren heutigen Shownotes. Da könnt ihr nochmal reinhören, falls ihr euch da für die Hintergründe interessiert. Katrin, wir starten jetzt mal direkt mit einem interessanten Fakt, denn laut der Umfrage von Infratest DIMAP im Auftrag vom Norddeutschen Rundfunk interessiert das Thema Flüchtlinge, die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern tatsächlich mehr als andere Themen. Was sagt das denn deiner Meinung nach über die aktuelle Situation?
Also eigentlich zeigt es, dass das Thema nach wie vor stark polarisiert. Auf der einen Seite gibt es in vielen Regionen klaren Widerstand gegen neue Flüchtlingsunterkünfte. Und auf der anderen Seite wird das Thema natürlich weiter von der Politik weiter vorangetrieben. Es ist ein emotionales Thema, besonders hier in Mecklenburg-Vorpommern, wo vielleicht die Zuwanderung in den letzten Jahren spürbar abgenommen hat. Der Widerstand, der besonders vielleicht in den ländlichen Regionen zu beobachten ist, kommt nicht selten von der Angst, dass eine zu hohe Anzahl von Geflüchteten zu Problemen führen könnte. Was wir tun müssen, ist, mehr Fakten auf den Tisch zu legen und vielleicht auch erklären, wie die Situation wirklich aussieht. Und genau das möchten wir heute vielleicht auch noch ganz kurz vorab. In diesem Podcast werde ich viel über Zahlen und Fakten sprechen. Das alles kann aber in einem Artikel bei ndr.de/mv nachgelesen werden.
Genau deswegen wollen wir ja jetzt mal versuchen, auch heute euch so sachlich wie möglich die aktuelle Situation darzustellen. Dann könnt ihr nämlich euch am besten ein eigenes Bild davon machen. Katrin, dann lass uns mal gucken auf die wichtigsten Fakten. Wie sind die?
Genau, also wir werden heute im Laufe des Gesprächs ein paar, in Anführungsstrichen, harte Zahlen angucken und die Fakten beleuchten, wie zum Beispiel die Anzahl der Asylbewerber in ganz Mecklenburg-Vorpommern in den letzten Jahren und natürlich speziell 2024. Dann, wie viele Flüchtlingsunterkünfte gibt es in Westmecklenburg und vielleicht welche sind noch geplant? Und wie läuft denn überhaupt so ein ganzes Asylverfahren in Deutschland ab? Dann vielleicht noch, was passiert mit den Flüchtlingen nach dem Asylverfahren, beziehungsweise wie lange bleiben sie in den Unterkünften und wie läuft die Integration vor Ort ab? Also von Kitaplätzen bis hin zu Sprachkursen oder eben auch der Arbeitsmarktintegration. Das sind alles Themen, wo ich denke, die sind nicht oft ausreichend in der Diskussion oder werden nicht oft behandelt. Aber wie gesagt, wir schauen uns das alles genauer an und stellen sicher, dass die Fakten auch stimmen.
Mhm. Dann kommen wir mal zum Vergleich zwischen der aktuellen Situation und, ich sage mal in Anführungsstrichen, der Krise, die wir 2015, 2016 erlebt haben. Damals erreichten ja die Zahlen einen Höhepunkt. Und du hast bereits gesagt, dass die Diskussion über Flüchtlinge immer noch sehr emotional geführt wird. Wie sieht es aber denn konkret aus, wenn wir die Zahlen betrachten?
Ja, das ist wirklich ein wichtiger Punkt. Wenn man sich die Zahlen anschaut, erkennt man sofort, dass 2024 ganz anders ist, als es 2015 war. Mhm. Bis Ende Oktober 2024 gab es in diesem Jahr In ganz Deutschland etwa 218.000 Asylanträge. 2015 waren es fast 746.000. Also Oha. Ein riesiger Unterschied. Ja. Genau, 2016 lag die Zahl der Anträge dann nochmal bei 720.000. Damals kamen die meisten Flüchtlinge aus Syrien, Afghanistan und der Türkei. Das sind aber auch heute noch die drei Herkunftsländer, aus denen die meisten Menschen zu uns kommen. Mhm. Aber auch 2023 war die Zahl nochmal ziemlich hoch mit rund 329.000 Anträgen. Darunter waren dann auch aber viele aus der Ukraine, die jedoch nicht den normalen Asylprozess durchlaufen mussten. Sie haben einen Sonderstatus bekommen und ein befristetes Aufenthaltsrecht, weil die EU eine besondere Regelung für den Massenzustrom von Flüchtlingen aus der Ukraine getroffen hatte.
Es gibt also verschiedene Gruppen von Geflüchteten, für die eben unterschiedliche Verfahren und unterschiedliche Regelungen gelten, ne? Und in Mecklenburg-Vorpommern sowie auch in anderen Bundesländern gibt es eben eine klare Verteilung dieser Flüchtlingsgruppen. Wie sieht denn da die Situation hier bei uns konkret aus?
Genau, also wenn Menschen nach Deutschland flüchten, werden sie zunächst nach einem Verteilschlüssel auf die einzelnen Bundesländer verteilt. In MV kommen sie zuerst in eine sogenannte Erstaufnahmeeinrichtung. Das sind bei uns Nostorf-Horst bei Beutzenburg im Landkreis Ludwigslust-Parchim und in Sternbuchholz am Rand von Schwerin. Mhm. Danach kümmert sich das Amt für Migration und Flüchtlingsangelegenheiten, kurz AMF. Und genau gesagt, wie der Bund die Flüchtlinge auf die Länder verteilt, verteilt wiederum das Land auf die Landkreise. Hier gibt es auch einen Verteilplan. Untergebracht werden die meisten Menschen in Gemeinschaftsunterkünften. Das sind größere Wohnheime, in denen mehrere Menschen zusammenwohnen. Mhm. Damit das alles gut klappt, unterstützt das AMF die Landkreise und die Städte. Die Unterkünfte müssen dann von den Landkreisen und kreisfreien Städten organisiert werden. Das AMF bezahlt dann das, was in der Unterkunft benötigt wird. Und vielleicht nochmal, Flüchtlinge aus der Ukraine müssen nicht in die Gemeinschaftsunterkünfte. Alle anderen schon, bis entschieden ist, ob derjenige in Deutschland eben bleiben darf oder eben nicht.
Ah, das ist ja spannend. Also für Flüchtlinge aus der Ukraine gelten andere Regelungen. Das haben wir zwar zur Eingangsfrage schon gesagt, aber dass sie auch dann anders untergebracht werden, ist vielleicht immer noch ein wichtiger Hinweis. Mhm. Kannst du dazu vielleicht nochmal konkrete Zahlen nennen? Also jetzt am Beispiel von Westmecklenburg?
Ja, genau. Also in Mecklenburg-Vorpommern geht es bei der Flüchtlingssituation vor allem darum, wie die Leute auf die einzelnen Landkreise verteilt werden. Wir haben, wie du schon sagst, uns auf Westmecklenburg bezogen und das Landesamt für Innere Verwaltung hat dazu Zahlen herausgegeben. Also vom 1. Januar bis zum 18. September 2024 wurden hier 3.698 neue Asylbewerber registriert. Das sind gut 11% weniger als im Vorjahr. Da waren es noch 4.173. Und jetzt mal die Beispiele mit Zahlen für Westmecklenburg. Der Landkreis Nordwestmecklenburg hat 312 Leute aufgenommen, Ludwigslust-Parchim 285 und Schwerin, die Landeshauptstadt, liegt bei 121. Ich glaube, diese Zahlen geben ganz guten Eindruck, wie groß die Unterkünfte in der Region sein müssen.
Ja, ich fand es sogar, es klingt relativ machbar, weißt du? Mhm. Also das war mein Eindruck, als ich die zum ersten Mal gehört habe. Braucht es denn diese großen Unterkünfte daher überhaupt noch, habe ich mich gefragt. Also überspitzt gesagt, bei rund 120 Menschen jetzt in Schwerin zum Beispiel, könnte man die Ankommenden dann nicht gleich anders unterbringen? Also vielleicht nicht ganz so groß?
Verstehe schon, was du meinst. Also das ist so, die Flüchtlinge bleiben in der Regel eine Weile in den Unterkünften. Ein Asylverfahren dauert laut Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, also kurz BAMF, wir sagen BAMF, im Schnitt etwa 8 Monate. So lange müssen die Flüchtlinge in den Unterkünften bleiben. Und auch nach der Entscheidung ziehen die Flüchtlinge nicht sofort aus, sondern müssen dann erstmal Arbeit und Wohnung finden. Aber um auf deine Frage vielleicht zurückzukommen, die geplanten Auslastungen der Unterkünfte gehen etwas zurück. Beispiel Dabel, die Unterkunft wird für 540 Flüchtlinge geplant. Der Landrat rechnet aber nur mit einer Auslastung von etwa 350 Flüchtlingen. Aber in Upal zum Beispiel war die Gemeinschaftsunterkunft immer komplett ausgelastet. Insgesamt sind dort 250 Plätze verfügbar. Die niedrigste Auslastung war dort im Januar 2024 und war bei 205 Personen.
Jetzt ist ein zentraler Punkt der Integration natürlich auch die Möglichkeit der Geflüchteten, sich in die Gesellschaft zu integrieren. Wie läuft denn das in Westmecklenburg? Gibt es da genügend Kita-Plätze zum Beispiel oder Herausforderungen, Möglichkeiten zur Teilnahme an Sprachkursen oder Arbeitsmarktintegration? Was wird da gemacht?
Genau, also Integration ist ja immer wirklich eine Herausforderung. Mhm. Aber wenn man da mal so hinsieht, was in so einer Unterkunft wie zum Beispiel in Demen wirklich abgeht, wird schnell klar, dass da schon einiges gemacht wird, um den Leuten zu helfen. Ich selbst war für einen Dreh vergangene Woche vor Ort in Demmin und habe mit dem Einrichtungsleiter der Malteser Werke, Stefan Rhein, gequatscht. Er meinte quasi sinngemäß übersetzt, wir versuchen die Leute aufs Leben draußen vorzubereiten. Das fängt zum Beispiel schon bei einfachen Sachen an, wie Treppenhaus sauber machen, die Kinder in die Schule bringen oder in den Kindergarten bringen. Aber auch sowas wie Besuchempfang, das ist nämlich nicht in jeder Kultur üblich. Die bieten da sogar Deutschkurse an, damit die Leute die Sprache lernen können. Ich finde das eigentlich schon mal eine ganz gute Basis. Und er sagt dann auch, was ich eigentlich echt schön fand, uns geht es um die Menschen, egal ob die am Ende in der Unterkunft bleiben oder wieder in die Heimat zurückgehen oder eben in die Kommune, also in die Gemeinde ziehen. Wir wollen ihnen was mitgehen. Arztbesuch oder Behördensachen, wir, was auch immer, wir sind da. Das fand ich eigentlich ganz schön. Mhm. Und dann zum Thema Arbeit. Da sagte er mir, dass die Menschen dort ab 18 Jahren müssen die Bewohner gemeinnützige Tätigkeiten, kurz nennen die das GNT, beziehungsweise Arbeiten übernehmen müssen. Steht alles auch im Asylbewerberleistungsgesetz. Stefan Rhein meinte, die organisieren das so, dass sie schauen, was zum jeweiligen Menschen passt. Also zum Beispiel nicht jeder kann Hausmeister werden oder arbeitet eben gerne im Garten. Dafür gibt es dann 80 Cent pro Stunde und das maximal 30 Stunden pro Woche. Ich finde, man merkt eigentlich richtig, dass in so einer Einrichtung wie dem nicht nur darum geht, die Leute unterzubringen, sondern wirklich darum, sie Schritt für Schritt ans Leben heranzuführen.
Mhm. Hast du denn auch mit Bewohnern sprechen können? Also ich frage mich halt immer, was sagen denn die Geflüchteten selbst?
Also für unseren Dreh in Demmin haben wir auch mit einer syrischen Familie sprechen können. Das war echt super spannend, weil das war eine riesengroße Familie. Das war die Familie Al-Assad. Mhm. Und die haben insgesamt 9 Kinder. Also zwei, ein Ehepaar, Mann und Frau und 9 Kinder. 2 davon sind verheiratet und leben in der Türkei. Also die sind nicht mit nach Deutschland gekommen. Die sind quasi mit 7 Kindern und 2 Erwachsenen nach Deutschland gekommen. Sie hat uns erklärt, dass sie mittlerweile 10 Jahre nicht mehr in Syrien lebt. Vor 10 Jahren ist sie nämlich in die Türkei geflohen. Dort waren aber die Umstände sehr schwierig und das Verhältnis zwischen Syrern und den Türken sehr zerrüttet. Dazu vielleicht eine kleine Info. Die Türkei gilt laut BAMF nicht als sichere Herkunftsstadt und ist nicht Mitglied der EU. Insofern wird der Antrag der Familie hier so behandelt, wie sie von anderen Syrern behandelt wird. Weiter zur Familie. Sie sind dann geflüchtet in Richtung Deutschland. Nachdem sie dann in der Erstaufnahmeeinrichtung in Sternbuchholz waren, kamen sie dann eben nach dem Verteilschlüssel nach Demmin, genauer gesagt im Juni 2023. Und wir haben die Mutter mal gefragt, wie so ihr ganz normaler Tagesablauf in Demmin ist und wie es ihr allgemein geht. Wir hatten da vor Ort auch einen Dolmetscher und er hat dann zwischen uns vermittelt.
Wir leben hier sehr gut. Meine Kinder besuchen die Schule, ich bekomme meine notwendige Medizin. Ich bin krank, ich kriege aber meine Medizin und kann zum Arzt gehen. Gott sei Dank, uns geht es hier sehr gut. Meine 2 Söhne spielen sogar Fußball im Verein, einer in Kriwitz und der andere in einem anderen.
Ja, ich finde, da merkt man eigentlich schon ganz gut, dass da schon ein Teil der Integration stattgefunden hat. Die hatten uns das auch ganz stolz erzählt, dass sie da schon Fußball spielen und viele Freunde gefunden haben.
Ja, Sport ist ein ganz wichtiger Integrationsfaktor. Mhm. Das sehe ich bei mir. Ich wohne unweit von der Ringerhalle in Greifswald entfernt. Und da ist das tatsächlich auch so, dass eben viele, also nicht, die gar nicht die Sprache noch nicht können, aber ringen. Das geht.
Mhm, absolut, Sport verbindet.
Absolut. Kommen wir denn nun zu einem weiteren wichtigen Punkt, nämlich dem Asylverfahren. Katrin, du hast ja bereits erklärt, dass das Asylverfahren ein mehrstufiger Prozess ist, ein bisschen länger dauert. Könntest du das vielleicht nochmal ganz kurz für unsere Hörenden zusammenfassen?
Also ich habe das jetzt mal ein bisschen umgemodelt. Stell dir vielleicht einfach mal vor, du bist in einem neuen Land angekommen, weil du Schutz suchst. Der erste Schritt der Ankunft ist die Registrierung. Das passiert an der Grenze, in speziellen Erstaufnahmeeinrichtungen oder eben bei der Ausländerbehörde. Hier werden deine Daten erfasst, also Name, Herkunft und Fingerabdrücke. Damit wirst du offiziell als Asylsuchender registriert und bekommst eine Bescheinigung darüber. Dann geht's nämlich weiter zum Asylantrag. Dafür ist in Deutschland das BAMF zuständig, also das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Dort stellst du deinen Antrag und bekommst erklärt, wie alles abläuft, welche Rechte und Pflichten du hast. Und jetzt wird erstmal geprüft, ist denn Deutschland überhaupt zuständig? Dafür gibt es die sogenannte Dublin-Verordnung. Sie legt fest, welches europäische Land sich um den Antrag kümmern muss. Meistens ist das der Staat, in dem du zuerst registriert wurdest. Zum Beispiel, wenn ein anderes Land zuständig ist, kann es passieren, dass du dorthin zurückgeschickt wirst. Mhm. Aber wenn Deutschland zuständig ist, geht das Verfahren hier weiter. Und dann kommt ein wichtiger Schritt, die Anhörung. Also stell dir mal vor, du sitzt vor einem Mitarbeiter oder einer Mitarbeiterin des BAMF und erzählst, warum du geflohen bist und was dir in deiner Heimat so passiert ist. Hier musst du dann genau erklären, warum du Schutz suchst. Das ist ein entscheidender Moment im Verfahren. Nach der Anhörung prüft das BAMF deinen Fall und trifft eine Entscheidung. Hier gibt es nämlich dann vier Möglichkeiten. Du kannst Asyl nach dem Grundgesetz bekommen, also wenn du zum Beispiel politisch verfolgt wurdest. Oder du erhältst Flüchtlingsschutz, wenn du zum Beispiel wegen deiner Religion oder Herkunft bedroht bist. Eine dritte Option ist der sogenannte subsidiäre Schutz, der maximal 3 Jahre dauert. Das greift, wenn dir in deiner Heimat Krieg oder Folter droht. Und die vierte Möglichkeit ist ein Abschiebeverbot. Das ist eine Einzelfallentscheidung. Im Gesetz steht dazu wörtlich, wenn jemand zum Beispiel wegen seiner Rasse, Religion oder Zugehörigkeit zu einer sozialen Gruppe in seinem Heimatland bedroht ist. So, und wenn dann keine der vier Möglichkeiten zutrifft, dann wird dein Asylantrag wahrscheinlich abgelehnt. So, aber wenn das jetzt weiterläuft, eine von den vier Möglichkeiten, wenn dein Antrag anerkannt wird, bekommst du eine Aufenthaltserlaubnis und darfst in Deutschland bleiben. Aber was passiert, wenn der Antrag wirklich abgelehnt wird? Dann kannst du Widerspruch einlegen und vor Gericht klagen. Wenn das Gericht sich auch dann gegen dich entscheidet, kann es zur Abschiebung kommen.
Okay, und wie geht's, also was passiert dann?
Genau, vielleicht nochmal besonders spannend ist es nochmal innerhalb des Dublins-Verfahrens, ganz kurz zwischendurch. Wenn ein anderes Land zuständig ist, muss die Überstellung dorthin innerhalb von 6 Monaten passieren. Sonst übernimmt Deutschland automatisch den Fall. Das heißt, die Uhr tickt auch für die Behörden.
Und über das Dublin-Verfahren, da haben wir in einer anderen Folge von MV im Fokus auch schon gesprochen, nämlich bei dem Fall Papiere bitte, die Grenzkontrollen zwischen Deutschland und Polen. Hört da gerne nochmal rein. Ich stelle euch den Link natürlich auch in unsere heutigen Shownotes. Ja, Katrin, ein Thema, das ebenfalls ja oft diskutiert wird, ist, wie wir leider sagen müssen, auch die Kriminalität, auch in Flüchtlingsunterkünften. Nun weiß ich gar nicht, gibt es dafür Zahlen?
Genau, also es ist eigentlich schwierig, genau zu sagen, welche Straftaten von Asylbewerbern ausgehen, die in Gemeinschaftsunterkünften untergebracht sind. Also ein einfaches Beispiel, wenn jemand an der Tanke was klauen würde, wird der Diebstahl erfasst und von dem Tatverdächtigen wird nur das Herkunftsland gespeichert. Hier reden wir aber nicht über verurteilte Täter, sondern über Tatverdächtige. Das ist vielleicht nochmal ganz wichtig. Und der kann ein anerkannter Flüchtling sein oder eben jemand aus der Unterkunft. Und vielleicht ein ganz anderes Thema, aber man kann sagen, dass die Kriminalität durch Ausländer in MV gestiegen ist. 2022 waren bei 19,4% aller Straftaten in MV Ausländer tatverdächtig. 2023 dann fast 24%. Darunter sind dann aber auch Straftaten, die auch länderspezifisch sind, wie zum Beispiel der Verstoß gegen das Aufenthaltsgesetz. Wir haben also mehr im direkten Umfeld der Gemeinschaftsunterkünfte geschaut. Gehen wir mal direkt auf die Landkreise. Also zum Beispiel im Nordwestmecklenburg gibt es derzeit 4 Gemeinschaftsunterkünfte für Geflüchtete. Die beiden größeren in Wismar, die sogenannte Haffburg, und Upal sowie die kleineren in Varin und Kritzow. Doch wie oft musste die Polizei hier wirklich einschreiten? Also in Upal wurde die Polizei seit Anfang 2024 in 15 Fällen angerufen. Die meisten wegen Streitereien auf dem Gelände, die manchmal in Beleidigungen oder körperlichen Übergriffen endeten. Also sprechen wir hier in der Regel von Straftaten zwischen den Flüchtlingen. Mhm. Es gab aber auch zum Beispiel eine Anzeige gegen einen Flüchtling, weil er in der Gemeinde ein Handy geklaut hatte. Ins Detail wollte die Polizei aber hier nicht gehen. In Wismar war mehr los. Mehr als 30 Strafanzeigen wurden in diesem Jahr aufgenommen. Ein Drittel davon ging ebenfalls auf interne Konflikte zurück. Bei einem weiteren Viertel der Einsätze wurde durch Fehlalarme ausgelöst. Entweder durch absichtlich ausgelöste Brandmeldeanlagen oder missbräuchliche Notrufe. Der Rest sind laut Polizei kleinere Delikte. In Varin blieb es überschaubar. Laut Polizei war es eine einstellige Anzahl an Vorfällen, auch hier meist kleine Streitereien. Und in Kritzow, hier gab es gar keine registrierten Straftaten. Vielleicht noch eine kleine Anmerkung, da wir auf 2024 schauen, das sind alles Zahlen von Januar bis Oktober, die die Polizei uns jetzt gegeben hat, nicht die offizielle Jahresstatistik.
Die kommt wahrscheinlich noch.
Genau, weil das Jahr ist ja noch nicht zu Ende. So, und dann weiter in den Landkreisen, dann haben wir mal noch Ludwigslust-Parchim. Hier gibt es nämlich 6 Gemeinschaftsunterkünfte. Die größeren befinden sich in Demen, Parchim und Ludwigslust. In Demen wurden seit Anfang des Jahres 2024 5 Einsätze wegen Strafanzeigen registriert, in Parchim waren es 7. Und in Ludwigslust, dort gab es bisher 23 Anzeigen, überwiegend wegen interner Konflikte, die oft in Beleidigungen, Diebstählen oder Körperverletzungen mündeten. Einzelfälle wie Sachbeschädigungen oder Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz sind hier laut Polizei die Ausnahme. Die übrigen Unterkünfte im Kreis, vollkommen ruhig, keine Straftaten laut Polizei registriert. Und dann noch die Landeshauptstadt Schwerin. Hier gibt es 4 Gemeinschaftsunterkünfte. Die größeren befinden sich in der Hamburger Allee und in der Werkstraße. Auch hier zeigt sich laut Polizei keine größeren Dramen. Konkret bedeutet das, in die Hamburger Allee wurde die Polizei 11-mal gerufen. Hauptsächlich wegen Auseinandersetzungen, die mit Sachbeschädigungen oder Körperverletzungen endeten. Und die Werkstraße, da waren bisher keine Einsätze nötig. Und zur Erstaufnahmeeinrichtung in Stern-Buchholz am Rande von Schwerin haben wir zum Beispiel gar keine Zahlen. Aber hier war die Polizei uns gegenüber sehr klar, das ist schon eigentlich ein Einsatzschwerpunkt.
Aha, also da hätte es wahrscheinlich mehr Zahlen gegeben, aber die haben wir nicht.
Genau.
Alles klar. Warum kommt es denn überhaupt in den Unterkünften zu Konflikten? Also ich meine, das kann man sich ja wahrscheinlich einfach denken, ne? Die sind auf einem Haufen.
Genau, genau. Da hat die Polizei auch zu uns gesagt, dass es ganz klar ist, je mehr Menschen auf engem Raum zusammenleben, desto wahrscheinlicher sind Spannungen und Konflikte. Das bedeutet aber jedoch nicht, dass es in den Unterkünften grundsätzlich unsicher ist. Und vielleicht noch abschließend ein Hinweis von der Polizei. In der Übersicht geht es hier um Einsätze mit strafrechtlichem Hintergrund. Es gibt aber auch viele andere Gründe für Polizeieinsätze wie Gefahrenabwehr, Unterstützung bei Vermissten oder psychisch auffälligen Personen, die Umsetzung von Haftbefehlen oder eben diese Dublin-Rückführung. Und das Motto der Polizei ist hier eigentlich Prävention statt Eskalation. Die Polizei arbeitet nämlich aktiv daran, Konflikte zu vermeiden. In Zusammenarbeit mit der Feuerwehr gab es nämlich Präventionsveranstaltungen, um den Bewohnern die Arbeit der Sicherheitsbehörden aufzubringen und näher zu bringen. Und die Kontaktbeamten stehen regelmäßig im direkten Austausch mit den Einrichtungen.
Da müssen wir nochmal auf einen anderen wichtigen Punkt kommen. Es geht ja um die Frage Kosten. Mhm. Was kommen denn da immer für Kosten auf die, auf Mecklenburg-Vorpommern, auf das Land zu?
Genau, die Zahl, die wir hier erarbeitet haben, die setzt sich theoretisch aus vielen Bereichen zusammen. Also Sozialleistungen und Unterkunftskosten kann man noch nicht direkt berechnen. Noch schwieriger wird es bei Lehrern an Schulen, wenn zum Beispiel die Klassenstärke steigen würde. Das Finanzministerium hat uns eine Übersicht geschickt, die sich auf eine Antwort auf eine Anfrage der AfD bezieht. Eine Gesamtkostenübersicht liegt dem Land demnach nicht vor. Angaben gibt es für die Kosten zur Aufnahme und eben zur Unterbringung. Das waren 2022 etwa 70 Millionen Euro. Dazu kamen noch etwas mehr als 2 Millionen Euro für zum Beispiel Integrationskurse. Einen Teil der Kosten bekommt das Land vom Bund. Insofern ist es echt schwer zu sagen, was der einzelne Mecklenburger quasi zahlen müsste. Der Bund gibt pro Jahr zwischen 21 und 27 Milliarden Euro für asylbedingte Kosten an. Da sind die größten Anteile die Sozialleistungen, aber auch Geld für die Bekämpfung von Flüchtlingsursachen mit 7,5 Milliarden Euro in 2024. Also wenn man das mal ganz plakativ gerechnet sagt, wenn man pro Kopf, also auch die Kinder runterrechnet, zahlt jeder Deutsche ungefähr 250 bis 300 Euro im Jahr dafür. Vielleicht abschließend noch, was wir hier eben nicht leisten können, ist eine Gegenrechnung, welche Steuereinnahmen Flüchtlinge bringen oder eben den Arbeitsmarkt entlasten zum Beispiel.
Ja, wollte ich gerade sagen, weil man muss auch gucken, ne? Viele, gerade so Syrer oder auch aus der Ukraine und wo auch immer, es kommen ja auch viele Fachkräfte ins Land, die gute Ausbildung genossen haben, ne? Das sollte man.
Absolut.
Und die werden wichtig für unseren Arbeitsmarkt. Also ich kann ein Beispiel nennen, im Krankenhaus zum Beispiel, da ist vieles gar nicht mehr möglich, ohne tatsächlich den starken Einsatz von Geflüchteten da, beziehungsweise genau,
absolut,
Menschen
absolut
aus anderen Ländern.
Ich glaube, man kann sowieso, wir können nicht alle Fragen beantworten,
nein,
die vielleicht das ganze Thema beinhalten könnte, aber wir haben versucht, einen Teil aufzugreifen und das wirklich versucht, ganz plakativ mit Fakten zu belegen.
Vielen lieben Dank, Katrin Güsenkamp, aus dem Mecklenburg-Studio Schwerin, dass du uns diesen Überblick einmal gegeben hast.
Gerne.
Die Redaktion der heutigen Folge hatte Roman Schmelter. Passend zu diesem Thema habe ich übrigens noch eine ganz spannende Podcast-Empfehlung aus der ARD-Audiothek für euch mitgebracht. Es war so, 2015 kam er als Flüchtling auch nach Deutschland aus Syrien und nun ist er Bürgermeister einer Gemeinde im Schwarzwald. Reinald Schäbel heißt er, ich hoffe, ihr habt seinen Namen richtig ausgesprochen. Er erzählt seine Geschichte den Kollegen vom SWR. Und für ihn war das Mitnehmen zum Beispiel zu einer kommunalen Tischtennisrunde in der Gemeinde der entscheidende Faktor der Integration. Ich fand es super spannend, hört da gerne mal rein. Ich stelle euch den Link in unsere heutigen Shownotes. Mein Name ist Mirja Freie. Und wir hören uns hier ganz bald wieder.